Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Nachhaltige Jagdmethoden lokaler Fischergemeinden am Amazonas, der kontrollierte Einsatz von Feuer durch australische Ureinwohner oder Hirten in Ungarn, die traditionelle Weidehaltung betreiben. Indigene und lokale Gemeinschaften gehen oft nachhaltig mit der Natur um und sie sind zahlreich. Allein indigene Gruppen umfassen knapp 500 Millionen Menschen, die weltweit eine Fläche von fast 30% besiedeln. Diesen Gemeinschaften kommt damit eine entscheidende Rolle beim Schutz der Biodiversität zu. Auf der 15. Weltnaturkonferenz, die in dieser Woche in Montreal zu Ende gegangen ist, war deshalb eines der großen Themen: Wie können diese Gemeinschaften stärker in Artenschutzstrategien eingebunden werden? An der Konferenz teilgenommen hat auch Dr. Yves Zinngräbe. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zum Thema Biodiversitätspolitik. Ich habe ihn gestern Abend per Telefon in Kanada erreicht und gebeten, kurz zu skizzieren, welche Rolle indigene Gruppen und lokale Gemeinschaften für den Artenschutz spielen.
Es ist so, dass die Biodiversitäts-Hotspots vermehrt im globalen Süden liegen, in Gebieten, wo indigene Gemeinden leben und deren Lebensweise eben in diese Ökosysteme integriert haben, und dementsprechend sind diese Lebensweisen auch ökosystemgerecht und sie tragen also zum einen direkt bei zum Naturschutz und zum anderen kann man daraus eben viele Lehren ziehen und Wissen extrahieren, was für den ökosystemgerechten Umgang mit der Natur als Beispiel dienen kann.
Lassen Sie uns da mal ganz konkret werden. Sie forschen selbst dazu, wie Artenschutzabkommen tatsächlich politisch umgesetzt werden auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen. Und Sie haben auch bereits mit lokalen Gemeinden im peruanischen Amazonasgebiet gearbeitet. Welche Erfahrungen haben Sie dort persönlich gemacht? Wie gelingt die Integration lokaler Gemeinschaften in Artenschutzstrategien?
Ja, also vielleicht fange ich von den lokalsten Erfahrungen an, die ich gemacht habe. Ich habe zusammen mit einer NGO in der Pufferzone eines Nationalparks in Peru, der Cordillera Sul, gearbeitet. Die NGO heißt CIMA. Ich habe dann eben wissenschaftlich analysiert, wie der Beitrag zur Stärkung von Gemeinden aussieht. Und dort gibt es eben viele partizipative Prozesse, die verschiedene Nutzungsformen, auch Kaffeeanbau, Kakaoanbau, mit Schutzprozessen integrieren. Und das ist besonders wichtig, weil eben dort an der Westflanke der Cordillera Sul, wo quasi die Anden ins Amazonasbecken übergehen, eine starke Immigration von den Anden kommt, die dann eben auch Druck auf die indigenen Gemeinden, die vor Ort sind, ausüben. Und dort helfen eben diese Prozesse zum einen, dass sich die Gemeinden untereinander besser verständigen und zum anderen, dass sie den Park als Potenzial, als Bereitstellung von Ökosystemleistungen wahrnehmen und nicht als Abtrennung von ihren heimischen Gebieten.
Dann schauen wir mal direkt auf die gerade zu Ende gegangene Weltnaturkonferenz in Montreal. Wie haben sich indigene Gruppen, lokale Gemeinschaften dort präsentiert und positioniert?
Die indigenen Gruppen waren dort vor Ort und haben eben ihre Erfahrungen geteilt. Sie haben gezeigt, welche Probleme sie haben mit eben Treibern, wie ihre Lebensstile in Gefahr sind, aber gleichzeitig eben auch viele positive Beispiele gezeigt, wie sie beitragen können. Zum Beispiel das Programa de Bosques ist ein peruanisches Projekt, wo 10 Euro pro Hektar an eine indigene Gemeinde gegeben wird. Also es werden indigene Schutzgebiete dort eingerichtet, die die Gemeinde verwaltet, und für dieses Schutzgebiet bekommen sie dann eben einen Ausgleich, durch den dann Infrastruktur, Schulen, medizinische Versorgung und so weiter unterstützt wird. Diese positiven Beispiele stellen sie dort dar. Gleichzeitig werden sie aber auch eben von NGOs unterstützt, um die entsprechenden Vorkehrungen in den Texten zu positionieren. In der Konvention geht es in Artikel 8j um die Anerkennung von indigenem Wissen. Auch im Zuge dieser gerechten Verteilung von Nutzungen und Benefits von genetischen Ressourcen. Und entsprechend geht es bei den Verhandlungen darum, diese Rechte dort in die Texte zu bringen.
Lassen Sie uns mal konkret darauf schauen, was jetzt bei der Weltnaturkonferenz in diesem Sinne für die indigenen Gemeinschaften herumgekommen ist. Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze haben ja im Rahmen der Konferenz neue Zusagen in Höhe von rund 85 Millionen Euro für Maßnahmen eben zur Stärkung von indigenen und lokalen Gemeinschaften gemacht. Ist das eher symbolisch oder ist das tatsächlich auch ein nachhaltiger Impuls und neuer Impuls auch seitens der Regierung?
Ich denke, es ist ein wichtiger Impuls. Es ist ja jetzt nicht so, dass in der bisherigen Entwicklungszusammenarbeit indigene Gruppen ausgegrenzt wurden, sondern im Gegenteil. Also beispielsweise dieses Programa de Bosques, was ich gerade erwähnt hatte, wurde auch schon von der deutschen Zusammenarbeit unterstützt. Und solche Projekte dienen eben dazu, die Formate zu finden, in denen die indigenen Gemeinschaften unterstützt werden können. Und da braucht es eben einen Lernprozess, um auch zu wissen, wo kann denn dieses Geld sinnvoll hinfließen, ne?
Neben dieser neuen Geldzusage der deutschen Regierung, welche weiteren Maßnahmen wurden denn auf der COP15 in Kanada jetzt besprochen und tatsächlich beschlossen, damit indigene und lokale Gemeinschaften eine stärkere Rolle für den Artenschutz spielen können oder sich stärker beteiligen, stärker ihre Stimme einbringen können?
Also die indigenen und lokalen Gemeinschaften wurden zum Beispiel auch explizit an mehreren Stellen in diesem zentralen Ziel des 30 by 30, also der 30% Naturschutzgebiete bis 2030 eingebracht. Es geht darum, eben diese Gebiete von indigenen Gemeinden für den Naturschutz anzuerkennen. Gleichzeitig ist natürlich aber auch der Beitrag von indigenen Communities nicht homogen, sondern unterschiedlich. Und so war von einigen Parteien da eben das Bedenken, inwieweit jetzt alle Gemeinschaften anerkannt werden oder welche Vorkehrungen dort eben bei der Umsetzung dann getroffen werden müssen. Weil es ist zum Beispiel so, dass wenn Brasilien jetzt alle indigenen Gebiete anerkennt, haben sie das Ziel schon erreicht. Heißt aber nicht, dass sich dadurch dann der Beitrag zum Naturschutz entsprechend verbessert hat. Also hängt es jetzt an der Umsetzung, wie das genau ausgelegt wird und welche Schutzgebiete anerkannt werden. Gleichzeitig hat dieses Ziel aber auch erhebliches Konfliktpotenzial, einfach weil es so ein bisschen diesen postkolonialen Narrativ, dass jetzt der politische Norden quasi dafür zahlt, dass im Süden Schutzgebiete installiert werden, die womöglich lokale Gemeinden von der Nutzung ausschließen. Deswegen muss man da sehr sensibel mit umgehen und sehr partizipativ agieren, um eben die entsprechenden Formate zu finden, um das entsprechend legitimiert umzusetzen.
Yves Zinngrebe vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig über die Rolle und Bedeutung indigener und lokaler Gemeinschaften für den Artenschutz.